Spieltag 2. Also eigentlich ist es schon soweit. Also weil gestern war ja schon Spieltag 2, denn gestern war Thursday Night. Also gestern war eigentlich First Overall Pick Bowl, denn Baker Mayfield musste gegen Burrow ran. Und ich muss jetzt auch ran, denn es ist Freitag und das ist Zeit für eine neue Pille. Und die wird heute muy romantico, denn seit dem letzten Quickie mit Roman weiß ich, man kann mit Roman auch über Dinge sprechen, die gegebenenfalls FSK 18 sind. Und das kommt, finde ich, bei RAN viel zu kurz. Deswegen machen wir das hier jetzt regelmäßig. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Bei RAN muss es zu kurz kommen, weil das ist ja noch vor 22 Uhr. Und wir können ja hier so sagen, ihr könnt euch das alles nach 22 Uhr anhören.
So, nach 22 Uhr gab es auch gestern sozusagen die Neuauflage des Ohio Bowls. Also Burrow mit den Bengals gegen Baker Mayfield und die Browns. Ich fand, das war ein geiles Spiel. Mir hat das Spaß gemacht.
Ich muss ehrlich gestehen, die erste Halbzeit fand ich ein bisschen, ja, da war noch zu viel Sand im Getriebe. Zweite Halbzeit war extrem spannend und vor allen Dingen, dass es hinten raus doch nochmal richtig eng wurde, was ich ja mag, da ist es dann wirklich ganz schön geworden.
Da ist es wieder, diese Zweideutigkeit, wenn es hinten raus das Marker halt. So, ich fand ganz ehrlich, also Burrow braucht Hilfe. Also jetzt nicht psychologisch oder sportpsychologisch, der braucht natürlich irgendwie noch ein bisschen Hilfe. Da waren jetzt nicht wirklich die tiefen Pässe über 20 Yards in der Regelmäßigkeit dabei, aber der wird von Woche zu Woche besser. Also ich habe immer das Gefühl, der macht einen Fehler, geht an die Seitenlinie, lässt das mal ganz kurz Revue passieren und danach kommt der besser wieder raus.
Man sieht auf jeden Fall sein Potenzial. Wenn du siehst, gestern 61 Pässe geworfen. Also mir würde der Arm abfallen dabei. 37 davon angekommen, also deutlich mehr als die Hälfte, aber die Rate ist halt immer noch relativ gering. Von daher muss ich ehrlich sagen, da sind noch zu viele Drops dabei. AJ Green zum Beispiel, 13 Mal angeworfen und nur 3 gefangen. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, das passt nicht.
Ja. Auf der anderen Seite, wir beide haben das ja nicht so. Wir mögen ja nicht so dieses Rumgediebe und ich bin hier der große Star und tralala. Und also OBJ geht mir langsam ein bisschen auf den Schniebel, finde ich persönlich. Mich nervt er.
Also spielerisch nicht, aber ja, von der Art her, muss ich sagen, war auch bei den Giants schon nicht unbedingt mein bester Freund. Spielerisch völlig komplette Anerkennung, der macht tolle Sachen. Aber dieses ganze Drumherum, da rumlaufen und irgendwas erzählen und sonst irgendwie und davor und danach erzählen, das mag ich immer nicht. Das ist Diva, das brauchst du nicht.
Vor allem dieses, ihr müsst mich so früh wie, ich zitiere jetzt, ihr müsst mich so früh wie möglich ins Spiel integrieren, damit ich mit dem Kopf bei der Sache bin. Hat er seinen Job nicht verstanden? Ja, also von Anpfiff bis Abpfiff hat der bei der Sache zu sein, also speziell für das Geld.
Also speziell eigentlich musst du schon, wenn du ins Stadion kommst, bei der Sache sein und nicht irgendwelche Social-Media-Sachen machen, sondern wenn du Spieltag hast, bist du mit Verlassen des Hauses quasi Eigentum deines NFL-Teams und nach dem Duschen kannst du dann langsam, naja, sagen wir mal, wenn du zu Hause aus dem Auto steigst, kannst du dann wieder im Privatmodus schalten. Aber so, nach dem Motto, ihr müsst mich einbinden, damit ich auch drin bin, also dem würde ich die Leviten lesen, ganz klar.
Also bei dem Satz, da habe ich wirklich gedacht, so gestern, der hat ja nicht gesagt. Nee, das geht nicht. Aber es ist tatsächlich so. Also der ist der festen Überzeugung, er müsste auf Teufel komm raus gleich von Anfang an involviert sein, damit er, ja, salopp gesagt, sich nicht langweilt. Aber sowas kannst du doch als NFL-Profi, der definitiv auf dem Feld, also wirklich ab und an lichte Momente hat, wo du sagst, geil, das ist das Beste, was die NFL zu bieten hat. Das kannst du doch nicht sagen.
Ja, inzwischen finde ich aber auch, dass er nicht mehr wirklich der beste Wide Receiver der NFL ist, sondern er ist halt ein guter, aber er ist nicht derjenige, der ständig herausragt und dementsprechend, ja, ungesprochen Talent, die Arbeit fehlt mir manchmal ein bisschen, der Einsatz fehlt mir manchmal ein bisschen und er vor allen Dingen lässt er sich im Spiel auch zu schnell ablenken. Also das hatte ich letztes Jahr mal, als ich einen Stream kommentiert habe, gesehen, da wird er dann mal mit von seinem Gegenspieler so ein bisschen gepiesackt und ein bisschen in Clinch genommen und schon lässt er alle Bälle fallen. Also das ist nicht, du bist nicht konzentriert und wenn du das nicht selber schaffst, dann hast du, glaube ich, nicht den Anspruch zu erfüllen, einer der Besten der NFL zu sein.
Ja, also das Ergebnis, kurz zusammengefasst, 30-35, also die Browns haben gewonnen. Ich habe gestern bei der RAN-Webshow mit Max getippt, dass die Bengals tatsächlich gewinnen. Der Kicker, paradoxerweise eine Wunderheilung, also springen wir nochmal zurück in Woche 1 gegen die Chargers, das Ding versemmelt, also so ein absoluter Selbstgänger versucht, den hätte er da hundertprozentig machen müssen, hat sich dann die eine Wade gehalten, in der Pressekonferenz sagt er, es tat ja aber die andere Wade weh, Jetzt ist er wieder genesen und hat tatsächlich regelmäßig das Ding zwischen die Stangen gesetzt. Und das Ding ist echt mit 5 Punkten Unterschied ausgegangen. Und die zweite Hälfte, wenn ihr das nochmal real life gucken wollt, die zweite Hälfte, die zeigt das, was Roman gerade sagt, was ein Burrow können könnte, wenn er wirklich ordentlich beschützt werden würde, wenn die Line besser wäre. Der Typ ist, also ich finde, das ist der Heilsbringer, den die Bengals tatsächlich haben wollten.
Ja, da fehlt allerdings auch noch ein kleines bisschen, weil du meintest, sagen, er braucht Hilfe, das Laufspiel. Das ist halt eine Katastrophe gewesen gestern. Wir haben ja schon das Passspiel angesagt, 61 Passversuche, 37 angekommen, 316 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Toller Tag eigentlich für Burrow, ja. Aber Laufspiel, 68 Gesamtyards im Vergleich zu Cleveland, die mit Nick Chubb und Kareem Hunt die Bengals über den Haufen gerannt haben. 210 Yards haben die beiden zusammen gemacht. 210, 3 Touchdowns. Ja, und damit frisst du natürlich auch Zeit von der Uhr. Als es dann knapp wurde, da war Burrow mit seinen Bengals in der zweiten Halbzeit ganz gut. Und was noch eine ganz besondere Statistik ist, ich glaube, 5 von 5 vierten Versuchen haben sie umgesetzt.
Also Alter, da habe ich gedacht, das macht nie doch jetzt nicht wirklich. Der Junge ist ja gerade, die zweite Woche Profi.
Ja. Yeah.
Und dann spielen sie gleich mal irgendwie direkt noch in der wirklich fast an der Mittellinie. So, hier spielen 4. Versuch aus. Was?
Haben die keinen Panther dabei gehabt? Oder war der auch an der Wade verletzt? Oder
Die haben gesagt, pass mal auf, wir sind hier all in gegangen mit dem First Overall Pick. Jetzt hast du auch zu liefern, mein Freund.
Na, das ist ja, also, aber vor allen Dingen, man hätte diese Spielzüge viel öfter spielen sollen, diese Quick Outs, 5 Yards, weil die kamen dauernd an. Und damit ziehst du die Leute ran und dann kannst du mal ein tiefes Ding probieren.
Bengals, statistisch gesehen, ich lerne ja vom größten der Statistiker überhaupt, waren ja letztes Jahr die beschissensten gegen den Lauf. Und ich finde, die haben genauso weitergemacht. Also das war jetzt nicht überragendes Run-Blocking, was die Browns da hingelegt haben, aber die Bengals haben sich wie so ein junger Welpe auf den Rücken gelegt, ein bisschen mit dem Schwänzchen gewedelt und gesagt, ja, das läuft hier. Der läuft aber wirklich, der läuft schön. Das sieht schön aus. Also da müssen sie ein bisschen defense-technisch noch ein bisschen abpolstern, sich mal ein bisschen zusammenreißen und offensiv müssen sie vor allem, und das meine ich echt ernst, den armen Burrow ein bisschen besser beschützen. Der wurde ja gestern also 9-mal gejagt und hier gesackt und da gesackt. Das war nicht schön. So, aber es war ein schönes Footballspiel und das Ganze ja dann klassisch mit der Verkündung, wer jetzt in die Hall of Fame einziehen darf, wer nominiert ist und so weiter und so fort. Also es war ein schöner Ohio-Tag und kommen wir jetzt vom Ohio-Tag zum Sonntag, zum München-Tag. Denn Kollege Schnürschuh und ich, wir bereiten uns ja immer gemeinsam mit E-Mails hin und her schicken vor. Die Chiefs, haben die eigentlich, was diese Presseerklärung angeht, haben die wenn zu viel Zeit da in diesem Homeoffice? Ich finde, es wird von Woche zu Woche länger.
Das ist sogar, jetzt muss ich mal wirklich leider korrigieren, mache ich ja nicht so gerne, aber das ist sogar weniger geworden. In der ersten Woche.
Von 525 auf nur 340.
Ja, das ist jetzt so. Ist deutlich eine Reduzierung, oder?
Also muss ich jetzt sagen. Ich finde, am Anfang war wenigstens noch Buchstaben drin. Jetzt sind es nur noch gefühlt nur noch Zahlen im hinteren Drittel.
Ja, da sind aber auch ganz viel Clippings. Das heißt, sie sammeln ja dann die Presseartikel der vergangenen Woche, stellen die damit rein, damit man dann quasi Zitate noch nehmen kann und ähnliches für die Leute, die Webseiten füllen müssen und ihnen, ja, also da ist natürlich auch ganz, ganz viel All-Time-Records drin, die sind meistens nicht interessant, jedenfalls jetzt noch nicht. Und dann gibt es ja auch noch die Übersicht über die Postseason, da sind wir noch lange nicht. Also wir sind jetzt Woche 2, Woche 17 ist ja dann irgendwann im Dezember zu Ende. Also von daher, da sind ganz viele Infos, die immer mitgeschleppt werden, die auch nur, sag mal, aktualisiert werden und dann gibt es halt auch die Updated Bios der Spieler. Die werden natürlich von Woche zu Woche länger, weil da mehr Zahlen drinstehen, aber ja, da kann man auch ein bisschen schneller drüber blättern.
Was ich an diesen Dingern immer so faszinierend finde, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben, du machst das Ding auf, dann steht da Game Release, Weekly Release, bla bla bla, so, und dann geht das ganze Theater los. Und was ich meine mit, die haben einfach zu viel Zeit, ist, also rein theoretisch erfährst du, wer der Cousin des Platzwartes ist und wann der das letzte Mal im Stadion Häufchen gemacht hat. Du erfährst da wirklich alles. Und da dann zu filtern, und da muss ich immer vor Roman so meinen Hut ziehen, der macht mal eben diese ganzen Zahlen da hinten weg. Das sieht immer für mich aus wie Mathematik, aber wirklich höheres Studium, verstehe ich immer nicht. Dann fuchse ich mich da rein, dann habe ich irgendwann meine Brille auf und denke mir, Alter, ich sehe hier aus wie Professor Hastig. Aber ich finde, worauf ich derbe Bock habe, und ich glaube, das wird dir genauso gehen. Ich habe mir den Chargers Game Release mal genauestens durchgelesen. Der Melvin, ne, dieser Ingram und der andere Kollege auf der anderen Seite, Bosa, Statistisch gesehen sehen die immer gegen genau das, was die Chiefs spielen und gegen die nicht unbedingt extrem starken Guards und Tackles sehr gut aus. Also ich glaube tatsächlich, Mahomes wird ein bisschen oft in den Rasen eingearbeitet.
Wahrscheinlich kriegt er aber gerade noch so den Ball vorher los, aber er wird dafür bezahlen. Da hast du recht, weil die beiden spielen wirklich Meet Me at the Quarterback. Ne? Also einer von links, einer von rechts gegen die Tackles, die ja gut, okay, aber halt auch nicht überragend sind. Aber wenn die da richtig Spaß haben dabei, dann werden die schon das ein oder andere Mal bei Mahomes vorbeilaufen und sagen, hallo, hier bin ich und du bist jetzt unten. Dementsprechend, das könnte sehr interessant sein, vor allen Dingen, weil die letzten Jahre die Chargers immer relativ wenig Pass-Yards zugelassen haben gegen die Chiefs. Das heißt, die sind, glaube ich, so die Anwärter, um die Chiefs mal ein bisschen unter 300 Yards zu halten pro Spieltag. Und das wird sehr interessant werden. Also ganz alleine und mit viel, viel Spaß wird es nicht sein, weil das ist ein Divisionsduell. Und Divisionsduelle sind immer richtig heftig.
Also 34 Punkte im Schnitt. Natürlich erst nach einem Spiel, kannst du jetzt natürlich so nicht rechnen. 16 Punkte nur in der letzten Woche, die Chargers. Also die müssen auf jeden Fall offensivtechnisch, also irgendeiner muss Tyrod Taylor ein bisschen Zaubertrank geben, weil das wird sonst nichts.
Ja, wobei Tyrod Taylor, glaube ich, noch ein bisschen so mal unter dem Radar fliegt, weil der hat natürlich bei den Bills relativ gut gespielt, als er da zu Gast war und Starter war. Dann gab es davor und danach dann eigentlich immer mal so, ja, die Backup-Rollen. Jetzt ist er wieder Starter und er scheint relativ gesund zu sein. Von daher könnte es interessant sein, wie die Chiefs auf einen mobilen Quarterback reagieren müssen. Also ich schreibe mal die Chargers noch nicht ab, weil es könnte wirklich mit einem guten Tag in der Defense und ein bisschen Überraschung in der Offense, könnte das echt spaßig werden.
Eine Sache hat sich aber nicht geändert. Also die Chargers eröffnen ihr Stadion und es sind keine Zuschauer da.
Ja, aber dafür ein riesen neues Stadion, über das wir am Sonntag dann bestimmt auch ganz viel reden werden.
Ja, da können wir Architekturkritiker machen. Ja. Also die Bilder, ich hab mir jetzt immer wieder die Bilder angeguckt. Also ich finde alleine diesen riesengroßen kreisförmigen oder ellipsenförmigen LED-Bildschirm.
The Oculus.
Alter Falter.
The Oculus. Ich sag mal nur einen Fakt vorab. 1000 Tonnen hängen da an der Decke.
So, da brauchst du auf jeden Fall ein paar Spackschrauben. Sonst hält das nicht.
Ja, und ein bisschen Seil.
Und ein bisschen Dübel. So, übel sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Also im Stadion kommen wir wir haben ja noch ein paar andere Spiele. Es gibt so ein Spiel, da bin ich jetzt ganz ehrlich, ne, habe ich so überhaupt keinen Bock drauf. Das tangiert mich auch nicht. Das also lässt mich völlig kalt, weil ich weiß, wie es ausgehen wird. Meinst du, ich habe irgendwie noch Hoffnung, dass ich nicht am Sonntag in Embryonalstellung auf dem Fußboden hinten im Backstage-Bereich bei ranliege und dich angucken, ich gehe da nicht raus, die haben schon wieder verloren. Ich glaube, die Bills machen kurzen Prozess mit den Dolphins. Ich habe Angst.
Das gibt Flippersalat. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja.
Also Bills gegen Jets war eine geile Partie und jetzt, also das ist mir zu stark.
Ja, vor allem ist mir zu stark. Hast du gesehen, dass die Bills eigentlich bei der in der Halbzeit auf die Pause, auf die Bremse, ja, Pausetaste oder auf die Bremse getreten haben? Die hätten, wenn sie durchgezogen hätten, die New York Jets, glaube ich, als einpropelligere Maschine ohne Düsenantrieb wieder zurück nach New York geschickt. Also das war wirklich heftig, was sie da in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Und dann haben sie mit Josh Rosen ein bisschen angefangen, ja, da wollten sie zaubern. Da ist es nochmal ein bisschen spannender geworden. Aber das könnte jetzt am Wochenende, glaube ich, auch richtig bitterböse werden.
Vor allem, was ich halt aus Sicht meiner Dolphins nicht verstehe, Der Olle Ossi, also Daniels von den Patriots, ne? Der hat ja nun mal Tim Tebow war jetzt wirklich echt kein guter Passer, aber der war mobil und 10 Yards weit werfen konnte er auch. Also 2010 hat Daniels mit Tim Tebow tatsächlich und dem Broncos die Playoffs erreicht. So, jetzt weißt du, der steht da an der Seitenlinie und hat Cam Newton, der jetzt bekanntermaßen vielleicht ein bisschen besser passen kann als Tim Tebow und auch noch ein bisschen besser laufen kann als Tim Tebow und ein bisschen mehr Erfahrung hat und auch noch ein bisschen größer ist. Also du wusstest komplett, was dich erwartet. So, und dann lässt du dir komplett irgendwie die Butter vom Brot nehmen, du lässt dich da komplett über den Platz schieben. Also ich weiß nicht, und das meine ich ernst, wer die Bills stoppen soll auf Seiten der Dolphins Defense. Da habe ich Angst.
Man kann nur hoffen, dass die Defense nicht zu angeschlagen ist nach der Niederlage gegen die Patriots, weil sie müssen auf jeden Fall über die Defense probieren, das Spiel, sagen wir mal, für sie angenehm zu gestalten.
Angenehm, schön formuliert.
Angenehm, ja. Immerhin, sie spielen zu Hause, also von daher, auch wenn keine Zuschauer da sind, aber sie können immerhin davon ausgehen, dass sie vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen Wärmevorteil haben. Die Bills werden ja dieses feuchtwarme Wetter in Florida vielleicht auch nicht unbedingt mögen, aber das ist halt wirklich nur ein kleiner Vorteil. Und dann kannst du eigentlich nur hoffen, weil in der Offense sehe ich auch noch nicht, dass da so viel besser geworden ist. Die haben zwar zwei gute Running Backs sich geholt, aber sie setzen sie einfach nicht genug ein, bin ich der Meinung. Oder sie blocken jedenfalls nicht gut genug für sie, damit Jordan Howard und Matt Breida da auch mal Zeit von der Uhr nehmen können, weil wenn es nur über Fitzpatrick geht, haben wir letzte Woche gesehen, das geht auch da mal schön schief.
Und das Schlimme ist, der aktuelle Wetterbericht für Miami ist 90 Grad Fahrenheit, das ist schon echt schwül warm, und leichter Nieselregen. Also alles das, was du nicht willst, wenn du deine Offense erstmal zum Laufen bringen willst. Denn die Bills auf der anderen Seite, die machen einfach Handoff und los geht's in die wilde Fahrt. Kommen wir jetzt zu einem anderen Spiel, das ist auch an der Ostküste und das ist ja dein Team. Und die treten an, also die 49ers gegen die Jets. Die Jets, spielen die um den First Overall Pick? Jetzt mal ehrlich, ich glaube schon.
Ja, sie spielen ja schon seit Jahren nicht unbedingt wirklich oben mit. Von daher kann das durchaus sein, aber ich glaube auch nicht, dass irgendeine Mannschaft wirklich absichtlich jetzt schon Richtung Nummer 1 schielt. Dafür ist die Saison einfach noch viel zu jung. Weil jede Mannschaft fängt erstmal an, um versucht, Richtung Playoffs, Richtung Super Bowl zu denken. Auch wenn du letztes Jahr schlecht warst, weil du hast dich ja verstärkt normalerweise und. Aber ganz ehrlich, also die Jets, die haben noch einen ganz langen Weg vor sich.
Vor allem, wer mir echt leid tut, ist Darnold gegen Bosa und Konsorten. Das wird wehtun. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der wird nicht nur Gespenster sehen, der wird nur noch kleine goldene Helmchen sehen.
Das kann durchaus sein, wobei das Problem ist eher, dass die Passverteidigung der 49ers ja durch das IR, also Injury Report von oder Reserve Liste von Sherman, von ihrem besten Cornerback, ein bisschen ausgedünnt ist. Und da waren sie auch letzte Woche ziemlich anfällig. Also ich glaube, das könnte die einzige Hoffnung sein, die die Jets haben, dass sie dort ganz schnelle Pässe werfen, also wirklich nur 3-Step-Quick-Release und probieren die dann doch eher, sagen wir mal, schlechtere Cornerback-Variante auszuhebeln und hoffen, dass sie nicht den Druck auf Sam Darnold kriegen durch die Defense-Line, weil wenn du nach 3 Schritten schon wirfst, dann kommt auch keine Defense-Line ran.
So. Es sei denn.
Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil ich hier. Tschüss, schönes Wochenende. Dido, schönes. Muss meinen Kollegen mal ganz kurz ins Wochenende schicken, deswegen. Ich sitze ja noch im Büro.
Alter, guck mal auf den Tacho, so früh geht er nach Hause.
Ja, der hat noch zu tun zu Hause, der darf.
Homeoffice. jetzt hatte ich gerade eine wunderschöne Überleitung. Mit 3 Schritten bis wirst du den Ball noch los. Es sei denn, du heißt Carson Wentz und du spielst gegen die Rams. Reimt sich ein bisschen. Also, Aaron Donald. Ja, statistisch gesehen. Oh, jetzt machen wir hier echt so einen Statistik-Podcast. Letztes Jahr 13,3% kam er durch Druck generiert. Im letzten Spiel über 31%. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Also Zeke Elliott, ich glaube, der schläft immer noch schlecht, weil den hat er einfach durch die Gegend geworfen wie so ein Monchichi. Rams gegen Eagles. Schlechte O-Line gegen Aaron Donald und Konsorten. Ich habe ein bisschen Angst um Carson Wentz, ehrlich gesagt.
Ja, und er ist ja vor allem nicht unbedingt der gesundheitlich stabilste. Ne? Also das muss man ja auch bedenken. Er hat ja jede Saison immer mal ein paar Spiele, wo er gesundheitlich aussetzen darf. Also das ist schon echt bitter, weil Aaron Donald hat, die Videoclipsel, die ich da gesehen habe, da hat er gegen 3 Mann sich durch die Offense-Line gekämpft. Und die Dallas Cowboys-Offense-Line ist nun wirklich nicht die schlechteste der Liga. Da gibt es ganz andere Schießbuden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, da wird am Sonntag bei der Philadelphia O-Line in Philadelphia auch noch zu Hause eine Drehtür eingebaut, durch die Aaron Donald dann schön immer sich auf Carson Wentz rausschleudern lässt.
Gut, dann gehst du also auch stark davon aus, dass ich tippe mal stark auf die
Rams. Ja, da bin ich mir. Vor allen Dingen, weil die ja auch noch ein relativ gutes Defense Backfield haben und das macht die Sache doppelt schwer. Wenn du den Druck vorne schon hast, aber deine Wide Receiver, wo die Philadelphia Eagles nicht unbedingt gerade die Creme de la Creme sind.
Obwohl,
ja, DeSean Jackson, ja, okay, schön und gut, aber
der ist ja weg. Also es kann ja nur aufwärts gehen.
Ja, also von daher. Aber das, was dahinter kommt, ist halt auch nicht wirklich erfahren. Und das gegen eine gute Defense-Backfield-Kombo gepaart auch noch mit Druck aus der Defense-Line. Das wird ein ganz langer Tag für Carson Wentz.
Das nächste Spiel, auch noch ein frühes. Ich bin ja Benny Snell-Fan. Ne? Also das, was dieser Ersatz Running Back bei den Steelers abgeliefert hat, hat mir richtig gut gefallen. Big Ben hat mir tatsächlich gut gefallen. Juju Smith-Schuster hat mir gut gefallen. Aber ich bin ja inzwischen, also ich bin ja, ich Frank the Tank wird jetzt wieder irgendwie vor Freude im Kreis laufen. Ich bin ja, also immer, für mich sind ja so die Geheimfavoriten immer noch die Broncos. Die sind zwar jetzt so verletzungstechnisch ein bisschen angeschlagen, aber da sehe ich, das ist nicht so klar, das Spiel für mich.
Broncos haben mich am ersten Spieltag auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also die haben ein ganz solides Spiel gespielt und das könnte durchaus sehr interessant werden, wobei Pittsburgh selbst durch den Ausfall von Connor, der jetzt wahrscheinlich ja ein bisschen angeschlagen sein wird und ich glaube, der ist sogar auf IR gegangen. Nee, das war Bell, der ehemalige Pittsburgh Steeler. Genau. Ja, die sind beide mein Fantasy-Team, deswegen muss ich da mal überlegen, wer ist.
Oh, das ist aber eigentlich an sich eine geile
Ja, Kunde. Vor allen Dingen, wenn du noch Cooper Kupp dazu hast und schon den Edelman, dann passt das eigentlich ganz gut. Aber leider sind davon leider im Moment ein paar Leute richtig, richtig deftig angehauen. Nee, also von daher musst du dann wirklich schon schauen. Das kann, glaube ich, eher mehr Richtung Pittsburgh gehen, weil so stark und konsequent waren die Denver Broncos jetzt auch wieder nicht. Und dementsprechend Heimvorteil Pittsburgh, auch wenn da auch wieder kaum Zuschauer sein werden oder gar keine. Darum geht es jetzt gar nicht mehr um die Zuschauer, aber um das Drumherum. Und Big Ben ist einfach Big Ben. Der ist wieder da, wo er vorher war, vor der Verletzung.
Ja, also gut, von der Logik her würde ich auch tatsächlich mit den Steelers gehen, aber ich drücke ja irgendwie den Broncos die Daumen. Also das ändert sich nicht. Ich finde das Orange immer noch nicht schön, aber Drew Lock und Konsorten, das gefällt mir. Also ich würde es denen wünschen. Kommen wir jetzt zu einer Partie und das ist für mich so ein Make-it-or-Break-it-Spiel. Also letzte Woche Brady mit 22 von 36, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Und pressetechnisch wurde es ganz hässlich. Es wurde echt böse. Also das Wort Bust ist schon gefallen und. Dann kommt also Ole Brett Favre wieder um die Ecke und gibt ein Interview und sagt, ja, also man muss das verstehen. Und ich meine, wenn einer, Roman, weiß, wie es ist, sich mal innerhalb von einem Jahr an ein neues Team zu gewöhnen, und das Ganze mehrfach, ist es Brett Favre. Der hat die Lanze gebrochen, hat gesagt, ja, man muss Tom Brady da auch verstehen, der muss sich erstmal finden. Er hat sich gefunden. Also am Anfang, der erste Drive sah ja gut aus, aber dann war es irgendwie so ein bisschen, da merktest du, die Abstimmung ist noch nicht da. Und jetzt, finde ich, ist es so ein Make-it-or-Break-it-Spiel. Also die Panthers, Erstjahres-Headcoach, Erstjahres-OC, DC und ein neuer Quarterback. Also wenn du da nicht gewinnst, das ist auch ein Division-Duell, dann hast du langsam ein Problem.
Ja, die Division könnte dann ein bisschen das Problem sein, weil wenn du dann 0-2 bist und beides gegen Divisionsgegner, dann hast du natürlich, sagen wir mal, eine schöne Last, die du da erstmal mit dir rumträgst als Hypothek, weil dann wird es natürlich schwer, im direkten Vergleich am Ende der Saison das zu machen. Aber, und jetzt das ganz große Aber. Also wer erwartet hat, dass Tom Brady da weitermacht, wo er aufgehört hat, als er bei den Patriots in den Glanzzeiten war, der war dann doch in den Umständen, die es dieses Jahr gab, vielleicht ein bisschen zu optimistisch, weil es ist ja ganz normal. Du hast ein komplett neues Umfeld, du hast eine komplett neue Crew. Der einzige Typ, den du noch kennst von früher, der läuft immer in die falsche Richtung, weil der auch da falsch war in diesem neuen Team. Also wir reden jetzt von Gronkowski, der selber zugegeben hat, dass das auch alles für ihn nach einem Jahr Pause erstmal wieder unterschiedlich war und dann die Passrouten, das Passsystem, alles ein bisschen anders ist. Also wer da erwartet hätte, dass Tom Brady sofort wieder der Größte aller Zeiten ist, der war da wirklich sehr optimistisch. Aber am Ende des Tages, wir sind in Woche 2. Also schön Ruhe bewahren, keep calm, eat your pudding und setz dich hin, mach deine Hausaufgaben, bereite dich auf Carolina vor. Und allein vom Potenzial sollte Tampa Bay sehr gute Chancen haben, das Ding auch zu gewinnen. Andersrum, Carolina besteht ja nicht nur aus CMC, also aus Christian McCaffrey, sondern es sind ja noch ein paar andere Jungs und vor allen Dingen jetzt mit Teddy Bridgewater auch ein ganz anderer Quarterback. Der wird auch seine Schwierigkeiten haben, deswegen gegen das eingespielte Team der Saints, wo Drew Brees mit, sagen wir mal, 80% der Leute, die um ihn rum sind, alle kannte, kannst du dann vielleicht nicht so gut aussehen. Aber gegen eine Offense, die auch komplett neu ist, mit Headcoach, mit OC, mit Quarterback, da sollte die Defense von Tampa Bay vielleicht doch noch das Zünglein an der Waage sein und Brady wird auch ein bisschen mehr in seiner Komfortzone bleiben.
Aaron Andrews stand an der Seitenlinie beim Spiel der Saints gegen die Buccaneers und hat gesagt, sie hat tatsächlich noch nie in ihrer ganzen Karriere einen so emotionalen und teilweise hektischen Tom Brady gesehen. Ich meine, wir haben es alle gehört, also das Wort Mutterbeschlafer ist tatsächlich aus dem Wort von Tom Brady gefallen. Das passt nicht. Also für mich ist das so ein lieber, netter Junge, der sagt sowas nicht. Der hat das tatsächlich
gesagt. Das hast du vorher bloß nicht gehört. Das ja, hat er, das war durch die Atmosphäre im Stadion. Hörst du sowas? Früher war das, gerade wenn in solchen Situationen richtig laut war im Stadion, hörst du sowas nicht. Und glaub mir mal, du hast doch selber gespielt, du weißt doch, wie es ist.
Ja, aber nicht ein Tom Brady. Tom Brady ist für mich so sauber korrekt.
Na, der schimpft auch nicht. Was meinst du, wenn der sauer ist?
Der parkt auch nicht falsch.
Hast du eine Ahnung, der lässt falsch parken.
Ja, okay, das
ist
auch wieder
wahr. Wenn der sauer ist, dann ist der ein Mensch wie du und ich und da wird er genauso. Und ich habe den schon öfter mal gesehen. Ja, aber
findest du nicht, dass der immer diese Ausstrahlung hat, der ist zu sauber, zu korrekt?
Ja, das wird ihm angehangen oder beziehungsweise wurde ihm immer gerne umgehangen. Von daher glaube ich schon.
Bei dem habe ich zum Beispiel das Gefühl, der klebt auch mit Tesafilm seine Gummibärchentüte nach ein paar wieder zu. Der knüllt die nicht.
Ist daran was schlimm? Nein. Nein, aber ganz ehrlich, der ist nicht so ein super Korrekter. Der achtet auf sich, der achtet auf seinen Körper, der achtet auf seine Fitness. Aber ich glaube, das ist auch einer, der aus Pappbechern trinkt und die dann einfach wegschmeißt und nicht einen wiederverwendbaren Kaffeebecher nimmt. Also so Sunny Boy, wie er gerne immer gemacht wird von den Medien vor allen Dingen, glaube ich, ist er gar nicht. Sonst wäre er kein Footballspieler.
Also, er ist Pöbelpeter, das wissen wir jetzt. Und kommen wir jetzt also die Defense hat mir richtig gefallen. Und das, also da habe ich gedacht so, wow. Also vor der Saison habe ich gedacht, okay, was kann ich von den Redskins, a.k.a. Washington Football Team, erwarten? Und da habe ich mir gedacht, nichts. Ja, defense-technisch, Chase Young, ja, das wird gut. Aber Offense, nee. Also, dass die gleich irgendwie gut aufspielen, nee, das dauert erstmal. Dann Rivera neu, das wird alles, wird dauern. Und jetzt stehen die tatsächlich ganz oben in ihrer Division. Also, das war für mich ein Schock.
Auch das ist Woche 1, lieber Carsten.
Ja, das weiß ich, aber man muss ja auch mal loben.
Ja, das ist schon richtig. Also du lobst jetzt richtig, zum richtigen Zeitpunkt. Es muss sich aber auch erst beweisen. Also von wem ich ganz viel halte, ist Ron Rivera als Coach. Der macht vieles richtig in seiner Situation. Und man muss natürlich auch gucken, gegen wen haben sie denn gespielt, ne? Was kommt denn da noch? Und aber 178 Yard Passing nur zulassen, das ist gut. Das ist wirklich eine sehr solide Defense-Leistung. Und da war 3 Quarterback-Sacks dabei, also ist auch nicht so übel. Und da ist halt, sagen wir mal, ein Team anscheinend, weil da sticht ja keiner wirklich heraus. Da ist keiner, wo du sagst, ach der, stimmt, der spielt ja bei Washington. das war jetzt übrigens extra. Du hast da wirklich ein Football-Team, was ja dann jetzt im Moment auch im Namen steht. Und die arbeiten füreinander. Und das hat sich am Wochenende ganz gut gezeigt. Jetzt wird es natürlich interessant, wie das in der kommenden Woche aussieht und wie sie es dann umsetzen. Weil jede Woche ist neu, jede Woche ist natürlich erst wieder bei 0-0 an. Jetzt kommen wir das Phrasenschwein, was wir wieder füttern. Aber Arizona, die haben gezeigt, dass sie nicht schlecht drauf sind und vor allen Dingen, es ist ein langer Trip für Washington. Ne? Die müssen einmal quer über das ganze Land fliegen und haben dann Arizona als relativ ausgeruhte Mannschaft, die letzte Woche gerade mal so einen kurzen Hüpfer nach San Francisco hatte, die also eine angenehme Woche hatten und Washington hat einen langen Trip zu fliegen.
Und vor allem, wenn wir zurückdenken, also ich glaube, der Einzige, der noch immer vor Lachen nicht in den Schlaf kommt, ist die olle Glatze Steve Keim, der General Manager der Arizona Cardinals, der es tatsächlich geschafft hat. Also für mich ist das moderner Straßenraub. Das ist bewaffneter Raubüberfall. Der hat es ja tatsächlich geschafft, die Andre Hopkins via Trade von den Houston Texans zu holen. Ein Trade, wo, wenn du es bei Madden vorschlagen würdest, wahrscheinlich alles rot leuchten würde und die Xbox oder PlayStation ausgehen würde. Einfach aus purem Protest und sagen würde, nee, komm, also ein bisschen Realitätssinn muss hier schon sein bei diesem Spiel. Die Andre Hopkins so oft so effektiv einzusetzen gegen, du hast es vorhin gesagt, gegen eine so gute Secondary der 49ers, das hat mir extrem gut gefallen. Ich merke nur, und das ist der Punkt, man merkt tatsächlich, Kyler Murray, die Größe ist doch manchmal entscheidend. Das ist jetzt Floskel, ich weiß, aber ich meine jetzt nicht die andere Größe, sondern die Größe von Kyler Murray. Denn dadurch, dass er tatsächlich manchmal im falschen Winkel den Ball absetzen muss, weil er halt nicht über die O-Line rüber gucken kann, die Bälle werden runtergeschlagen. Und das Ganze gegen den Pass Rush von Washington,
Das wird ja spannend. Wobei, man muss ehrlich gestehen, und ich habe mir das Spiel relativ ausführlich angetan und habe es danach dann auch lange Zeit mit den Jungs im 49ers-Huddle im Podcast am Montag auseinandergenommen. Entschuldigung. Es ist halt deutlich zu sehen gewesen, die haben Hopkins, also normalerweise ist übrigens Hopkins beim Fantasy-Football not droppable. Ne? Du kannst ihn nicht abgeben. Sowas hätte man auch in Houston mal vorschlagen sollen. Aber gut, ja. Die haben ihn getradet, haben ihm dann noch gleich einen neuen Vertrag gegeben. Alles gut in Arizona. Also war toll für sie. Dazu kommt dann halt jetzt, sie haben mit Murray und Hopkins auch sehr intelligent gespielt. Sie haben nämlich nicht immer nur ihn über die tiefe Route, tiefe Post oder über die Mitte spielen lassen. Das haben sie auch mal gemacht. Aber der Großteil seiner Catches waren einfach nur 12 Yard Out, weil die nämlich alle im Defense Backfield bei den 49ers richtig Schiss davor hatten, dass sie überrannt werden von ihm. Und das hat er genutzt, hat schön angetäuscht, dass er tief geht, dass er einen richtigen Sprint hinlegt und dann bricht er bei 12 Yard die Route ab, dann ist der Ball schon unterwegs. Das haben die wahrscheinlich 3 Monate lang jeden Tag 1000 Mal trainiert. Dann ist der Ball schon unterwegs und dann ist die Out-Route da und das kannst du auch sauschwer verteidigen. Dementsprechend, das haben die ausgenutzt. Und damit hat er von seinen 100, was war das, 51 Yards oder sowas, hat er, glaube ich, 111 davon gemacht. Also das sind sicherlich Situationen, die die jetzt auch im Video sehen werden. Washington wird das natürlich auch gesehen haben. Aber darauf reagiert natürlich auch ein Offense-Coordinator und Playcaller. Aber das war wirklich sehr beeindruckend.
Schon ist die Andre Hopkins auf einer Flyroute unterwegs und steht in der
Richtung. Richtig.
Schon da. So, kann man ja mal machen. Nächstes Spiel wird, glaube ich, eine ziemlich kurze Besprechung. Also Ravens gegen Texans. Also wer da jetzt tatsächlich noch in der Tiefe analysieren will und sagen will, ja, die Texans haben eine reelle Chance, der hat ein bisschen oft am Blitz geleckt, glaube ich. Oder der hat auf dem Weidezaun gepinkelt. Weil das, was die Texans letzte Woche gemacht haben, war solide Offense. Aber solide Offense gegen diese Monster-Defense der Ravens und Lamar Jackson mit seiner Mega-Offense, die kannst du eigentlich jetzt schon die Message.
Also man kann nur für die Texans hoffen, dass sie sich an letztes Jahr erinnern. Da war ich ja genau zu dem Spiel in Baltimore, wo Baltimore Houston also wirklich förmlich aus dem Stadion geprügelt hat. Das war wirklich beeindruckend. Und daran sollten sie sich erinnern, was sie da falsch gemacht haben. Und dann sollten sie vor allen Dingen auch sagen, wir haben nichts zu verlieren, also gehen wir es an. Weil so wie die letzte Woche auch gespielt haben in der Offense mit der Protection für Deshaun Watson, das war nicht gut. Und das wird ein verdammt kurzer Tag für die, weil nämlich Baltimore wie sonst völlig über den Haufen rennen wird. Und dann ist das Spiel auch schnell vorbei.
Ist Parallelspiel zu unserem Spiel, also werden wir garantiert von RAN das eine oder andere mal kurz mal rüber kicken und mal gucken, was da so passiert. Denn man muss da wirklich dann die Anzeigentafel, glaube ich, schnell vorlesen, weil es wird sich sehr schnell ändern. Dann das ganz späte Spiel, also um 2.20 Uhr geht's los. Und du hast es gerade gesagt, das Reisen ist jetzt der Faktor. Einfach mal in Boston in Flieger gestiegen und auf der anderen Seite, auf der anderen Küstenseite wieder ausgestiegen, nämlich bei den Seattle Seahawks. Also die Patriots mit Cam gegen Russell und die Seahawks. Und ich finde schon jetzt bemerkenswert. Also Bill Belichick, der macht das ja ganz schlau. Also jetzt schon zu sagen, ja, Russell Wilson ist die geilste Katze, die hier rumläuft und der ist für mich völlig, also der ist für viele underrated, aber der ist der Beste. Diese taktische Kriegsführung, die Belichick macht, ne, die lobe ich mir ja.
Ja, das ist Oldschool-Coaching, ne? Also immer sind die Gegner natürlich die stärksten. Jeder, der kommt, ist super und hat Talent und as good as anybody in the league, ne? Das ist immer diese schöne Aussage. Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen. As good as anybody in the league. Ja, also so gut wie jeder. Sind alle gleich stark. Nee, natürlich nicht. Aber man muss natürlich eins sagen. Russell Wilson hat gerade in der ersten Woche auch gezeigt, er ist fit, er ist da. Er ist, hatte ja auch überlegt eine Zeit lang, ob er vielleicht diese Opt-out-Funktion zieht. Aber als Quarterback, ich glaube, da bist du nicht gut bedient. Auch bei der nächsten.
Ganz ehrlich, dann hätten die dich ja aus Seattle getiert.
Ja, vor allem in der nächsten Vertragsverhandlung, die bei ihm bestimmt noch eine Weile ansteht, aber wird natürlich dann auch nicht dementsprechend gut sein. Aber andersrum, es wird ein interessantes Spiel, weil beide haben meiner Meinung nach, obwohl sie es nicht öffentlich zugeben werden, ein ähnliches Offense-System. Das heißt, sie haben ein solides Laufspiel, sie haben einen Quarterback, der recht gut werfen kann. Cam hat auch gezeigt, dass er es wirklich anbringen kann. Aber sie haben natürlich auch den mobilen Quarterback. Sie nutzen sie unterschiedlich, weil New England hat, genauso wie Carolina früher, mehr gecallte Quarterback-Laufspielzüge dabei. Russell Wilson ist inzwischen so, er läuft nicht unbedingt sehr gerne über die Line of Scrimmage hinweg, nur wenn es sein muss. Aber er kauft sich halt auch hinten im Backfield immer ziemlich viel Zeit, wenn er sehr mobil ist. Also das könnte wirklich eine interessante, spannende Partie sein. Und eigentlich wie immer in den letzten Jahren zwischen New England und Seattle ist ja immer noch dieses, naja, da war doch was mit dem Super Bowl damals.
Ja, das, du meinst diesen Moment, den Marshawn Lynch bis heute wahrscheinlich nicht nachts einfach ruhig ins
See. Also
da denkt der noch heute drüber nach, sagt er, Diggi, und schreibt wahrscheinlich Pete Carroll noch immer eine WhatsApp-Nachricht. Digga, hättest du mir mal einen Ball gegeben, du Idiot. Ja gut. Was mir also aus Woche 1 hängen geblieben ist bei den Seattle Seahawks, und das hat mir extrem gut gefallen, das Team, was normalerweise echt immer eine beschissene O-Line hatte, hat tatsächlich richtig gut gearbeitet. Sowohl im Run-Blocking als auch in der Pass-Protection. Wenn du gesehen hast, also Kickslide und die Jungs standen wie gemauert. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich glaube, die Patriots-Defense, die ja nun auch wirklich eine gute ist, das wird eine ziemlich große Herausforderung. Ja,
da ich glaube, bei diesem Spiel wird natürlich Dante Hightower und Patrick Chung mehr fehlen als in der vergangenen Woche gegen die Miami Dolphins. Weil die halt auch so eine Achse bilden, ne? Wenn du dann Middle Linebacker oder Linebacker und Strong Safety zwei wichtige Tackler vor allen Dingen auch sind, gegen die, sagen wir mal, laufstärkeren Seattle Seahawks, die über die letzten Jahre unter Pete Carroll eigentlich immer auch ein sehr vernünftiges Laufspiel hatten, wenn sie dann gesunde Runningbacks haben, und das haben sie zurzeit. Das könnte dann wirklich nochmal ein Unterschied sein, wenn so beide erfahrene Hasen da fehlen. Mal sehen, was die neuen Hasen so bringen.
Erfahrener Hase, der fehlt, ist auf jeden Fall beim nächsten Spiel auch der gute Michael Thomas. High Ankle Sprain heißt bei der Verletzung statistisch 4 bis 6 Wochen.
Ist unangenehm. Als Wide Receiver kann ich dir das wirklich aus erster Hand sagen, wenn du dir da das Sprunggelenk quasi dann verdrehst oder Bänderdehnung hast und so weiter. Eine Bänderdehnung tut vor allen Dingen noch viel mehr weh. Du wirst bei jedem Schritt dran erinnert, der wird zwar vielleicht im normalen, ja, der wird so ein Walking Boot vielleicht bekommen, dass er normal laufen kann, aber trotzdem, das ist unangenehm. Und es kann auch mal länger als 4 Wochen dauern und eher die 6, wie du gerade gesagt hast. Und wenn es ganz böse läuft und er zu früh wieder anfängt, dann dauert es noch richtig viel länger.
Das ist eben genau der Punkt, da wird lange diskutiert werden bei den Saints. Er ist natürlich ein Typ, der sagt, aus den Erfahrungen der letzten Jahre, der sehr früh beim Medical Staff sagt, ja, geht, gib mir ein Spritzchen und dann geht er schon. Bringt natürlich nichts, denn auf Seiten der Saints hast du natürlich klare Ambitionen, Playoffs Richtung Super Bowl, und wenn du ihn dann gegebenenfalls durch eine Verletzung, die wieder aufbricht, verlierst, ja, wäre doof. Das heißt, rechnen wir mal damit, dass wir Michael Thomas nach der Bye Week, also bis Woche 6, sitzt der mit seinem Walking Boot und sagt nicht, these boots are made for walking, sondern eher for sitting. Sitzing im Raider Stadium sitzt da keiner, leider. Also die machen ihren Todesstern auf. Das erste Spiel der Las Vegas Raiders, ich habe es geschafft ohne Oakland, Las Vegas Raiders in Las Vegas, aber es ist kein Mensch da. Finde ich persönlich schade. Also ich mag das Stadion.
Also ja. Ich bin ja immer ein Fan von neuen Stadien und ich freue mich auch schon auf den ersten Blick sozusagen, den wir da längere Zeit auch ins SoFi-Stadion packen können, und Raiders natürlich auch. Also das sind tolle Sachen, die sich da als Tempel hinbauen, und ja, natürlich ist es schade, aber da müssen wir es wirklich leider alle durch. Und das Gute ist ja, so ein Stadion ist ja nichts wie so ein Kartenhaus. Wenn er eine Karte rauszieht, fällt das Ding ja dann sofort zusammen, oder wenn ein bisschen stärkerer Wind kommt. Wir werden wohl hoffentlich die nächsten Jahre das Ding auch noch voll erleben.
So, rein theoretisch, vielleicht erleben wir es beide auch mal irgendwann, da wird es ja auch irgendwann mal ein NFL-Spiel aus den USA geben oder ein Super Bowl. Man weiß es ja nicht. Und mit dir in Las Vegas, das wird lustig. Also wenn Roman mich dann sucht, ich liege ihm dann auf dem Dach. Du weißt
Ach, Bescheid, du bist ne? das, der die Roofies bekommen hat. Okay, ich bin wahrscheinlich der, der am All-You-Can-Eat-Buffet sitzt.
Ja, du bist der Anführer des Wolfs-Rufes.
Ja, Gott. Da gibt es da bestimmt eine Karaoke-Bar, glaube ich.
Oder? So. Das auf jeden Fall. Saints sind mir zu, du hast es gerade von ganz treffend formuliert bei der Analyse des Tampa Bay Spiels. Die Saints sind mir zu eingespielt, als dass ich jetzt sagen würde, die Raiders hätten eine reelle Chance. Die haben letzte Woche sehr gut gespielt, haben auch speziell beim vierten und Inches gut gehalten mit ihrer Defense, aber, und das ist eben das Wichtige, aber sie spielen jetzt gegen die Saints, und die Saints sind für mich das vielleicht von diesem ganzen Corona-Preseason-Feld weg scheiß nicht belasteteste Team. Die sind fertig, weil sie sich gut kennen. Ich glaube, das wird für die Raiders, das wird eng, also enger als erwartet. Ich glaube nicht, dass die Saints da irgendwie mit 30, 40 Punkten Vorsprung über die Ziellinie gehen, aber die Raiders werden das Ding verlieren.
Also ich denke auch, auch durch den Ausfall von Michael Thomas sind die Raiders zwar, sagen wir mal, ein bisschen mehr happy, aber es wird trotzdem nicht reichen für die Saints, weil am Ende des Tages musst du dir einfach wirklich mal anschauen, was haben die denn noch zur Verfügung? Ne? Ich meine, die haben Alvin Kamara, die haben Latavius Murray, der wird auch dieses Mal mehr zum Einsatz kommen. Dann hast du Emmanuel Sanders als Neuzugang, der sein erstes Spiel gemacht hat, der auch mal so eine Receiver-Truppe anführen kann. Jared Cook als Quarterback, Quarterback-Ziel Nummer 1 eigentlich bei hohen Pässen. Und du hast natürlich auch noch so einen Taysom Hill, den kannst du ja auch vom Ball einfetten über Ballträger, Passempfänger, Werfer bis hin zum Schubladeneinpacker. Kannst du, glaube ich, alles mit dem machen. Von daher, das ist wirklich zu viel Gutes, was die New Orleans Saints Offense noch hat. Und die Defense, die ist auch nicht ganz ohne. Ganz ehrlich, die ist schon ziemlich gut.
Und du hast gerade gesagt, die sind natürlich glücklich. Wer nicht glücklich ist, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast, ist Coach Gruden. Der ist ziemlich sauer auf seinen Quarterback. Der hat nämlich rumgeaudibelt. Und so wie wir das Wort Mutterbeschläfer aus dem Mund von Tom Brady gehört haben, hörte Gruden jetzt das erste Mal die Audibles, die sein Quarterback benutzt. Und da war richtig Hass im Spiel. Denn, jetzt stell dir erstmal bitte vor, du stehst da als Coach und du hörst plötzlich den Namen deiner Frau. Cindy Gruden, Cindy Gruden, Cindy Gruden. Warte mal, was hat meine Frau damit zu tun? Also ganz klare Ansage von Coach Gruden an seinen Quarterback, du hältst meine Frau aus den Audibles raus, sonst haben wir beide ein richtiges Problem. Finde ich großartig.
Das Lustige ist ja, das war also definitiv kein gespielter oder kein eingespielter Spielzug, sondern es war ein Ablenkungsmanöver. Aber wie komme ich denn darauf, den Namen der Frau des Headcoaches zu nehmen? Also da würde ich doch... Also du bist doch dann in Las Vegas, da würde ich doch irgendjemanden nehmen, der da vielleicht an der Stange tanzt. Den kennt halt keiner.
Ja, so Carrot Top oder irgendein Comedian oder was auch immer. Aber die These ist ja die, das fand ich ja sehr großartig, die stelle ich jetzt auch einfach mal auf. Es gibt ja so Menschen, die über den Zaun gucken und sich dann also Las Vegas hat ja, die haben ja alle einen Pool und ist ja alles warm, ne? Vielleicht hat, weil die sind ja Nachbarn, Carr und Gruden, vielleicht hat Carr zu oft Frau Gruden im Bikini gesehen.
Nur gesehen?
Das wäre jetzt die Weiterführung.
Aber dann wäre er doppelt bescheuert, wenn er das auch noch auf dem Spielfeld erzählt. Weil.
Ja, vielleicht hat er gedacht, das hat er bis heute nicht gehört, meine versteckten Liebesbotschaften. Ja, also Liebesbotschaften wird es dann auf jeden Fall geben. Cameron Jordan und Konsorten werden da garantiert auf Kram ein bisschen Jagd machen. Das wird ein schönes Spiel.
Das sind dann Liebesgrüße aus Las Vegas.
Ja, Liebesgrüße aus Las Vegas. Ja, Liebesgrüße aus Moskau, das war diese komische rothaarige kleine Russin mit dem Dolch im Schuh.
James Bond James Bond, der.
Ja, das war, weiß ich nicht, wie immer diese Klinge da rauskam, wo ich gedacht habe, da habe ich mich als Kind gefragt, wo soll die Klinge in diesem Schuh denn eigentlich sein? Die war viel zu dick für die Sohle. Also
du denkst zu realistisch.
Das sah schon komisch aus. Ja, wer James Bond Filme mit Realismus betrachtet, ich meine, entschuldige bitte, der alte Aston Martin hat einen Schleudersitz, geht auch nicht, aber ist egal, komm, wir wollen da nicht in die Tiefe drüber gehen. Es gibt eigentlich nichts, also keine wichtigen Nachrichten jetzt noch, die wir irgendwie übersehen haben. Also Packers, ja, haben wir auch gehabt. Wir haben jetzt eigentlich alle Spiele besprochen. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin baff. Nee, haben wir die Packers besprochen?
Da hatten wir nichts, weil ich wollte mir noch sagen, schade, EQ scheint noch verletzt zu sein. Der hat nämlich auch unter der Woche von Limited Practice auf Did Not Practice auf dem Injury Report sich verschlechtert. Also da müssen wir wohl noch ein bisschen auf die Premiere des Wide Receivers der halb deutschen Wurzeln sozusagen mit der deutschen Mama noch ein bisschen warten.
Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt völlig irritiert, weil ich bin auf der ESPN-Seite und mir fiel nur gerade auf, irgendwie haben wir den Namen Packers nicht in den Mund genommen und das Spiel ist im offiziellen Score und Schedule der ESPN-Presseseite nicht aufgeführt. Das fällt aus diese Woche.
Hä?
Aber es ist Lions gegen Packers. Ja, ich scroll hier gerade. Nach den Falcons gegen Cowboys kommen tatsächlich die Jaguars gegen die Titans.
Nee, Detroit gegen Green Bay ist aufgelistet bei NFL.com. So.
Ja, du bist bei NFL.com, ich bin bei ESPN.com.
Geh immer an die erste Quelle, nicht an die zweite.
Oh, immer in die erste Quelle. Dann lass uns über die erste Quelle, also Devante Adams. Puh. Also seitdem der von seiner Verletzung zurückgekommen ist, also saisonübergreifend, jetzt mehrere Wochen wirklich geilste Leistung abgeliefert. Und vor allem, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, der gute Aaron Rodgers. Also was der Kollege da, also totgesagte leben länger, oder? Also da holst du den Jordan Love, setzt ihn da hin und sagst, ja, Diggi, mach dich mal locker, guck dir das mal an, du, bald bist du dran. Aaron zeigt es jetzt der ganzen Welt richtig, oder?
Das war vielleicht so eine kleine Stecknadel, die in seinem Hintern mal gestochen werden musste, um ihn auch wieder zu zeigen, hey, du bist nicht unantastbar. Aber genau das war die richtige Reaktion. 364 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception, Quarterback-Rating von 127,5. Wir wissen natürlich, dass Aaron Rodgers in der NFL das beste Karriere-Rating hat mit 102,4 oder sowas. Also von allen Quarterbacks, die jemals in der NFL gespielt haben und nicht nur einen Pass geworfen haben, ist er der Mann mit dem besten Rating. Das hat er hier nochmal gezeigt. Und er hat gezeigt, er ist fit und er ist motiviert. Also der ist wirklich motiviert, der will, weil er vielleicht auch ein bisschen den, ich sag mal nicht heißen, aber lauwarmen Atem von Herrn Love im Nacken schon spürt. Ja.
Love. Lions haben mir gut gefallen, aber irgendwie, ich verstehe es nicht. Die spielen immer drei Viertel gut und am Ende verkacken sie es. Das wird auch jetzt, glaube ich, wieder so sein. Die werden am Anfang gut mithalten und dann geht es
wieder den Berg runter. Ja, das ist die alte Leier der Lions. Also das muss man wirklich sagen. Und ich habe ja größtes Mitleid mit meinem alten Mannschaftskameraden Stefan Mücke. Der ist auch der einzige Die Hard Lions Fan, den ich selber kenne. Der ist aber auch schon seit immer, also seit Barry Sanders und davor, Lions-Fan, und der hat auch die 0-16er-Saison überstanden. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Mit so viel Talent, die der Stafford eigentlich hat als Quarterback, der aber auch immer wieder den Mist seiner Mannschaftskameraden auskurieren muss. Jetzt haben sie sich Adrian Peterson geholt.
Und der hat tatsächlich also gut funktioniert.
Nicht so schlecht, wenn man überlegt, für so einen alten Mann, der, glaube ich, eine Woche im Kader war. Aber ich bin mal gespannt, ob die Defense jetzt endlich auch mal die Ansprüche der Offense sozusagen Schritt halten kann. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Lions machen Lions-Sachen. Das ist so ähnlich wie bei den Browns. Irgendwann gibt es einen Turnover. Ja, irgendwann gibt es einen Turnover. Aber auch erst in Woche zwei. Da musst du dann halt sagen, okay, wir schauen einfach mal. Ja, das ist von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche bei den Lions. Die können eigentlich immer mithalten, haben am Ende aber trotzdem immer das Nachsehen.
Nächste Partie. Leighton Van Der Esch, mein persönlicher, also ich mochte den. Hast ja letztes Jahr mitgekriegt, ich bin da ja mal abgegangen wie ein Zäpfchen. Ich fand den hier großartig. So, Schlüsselbeinbruch, da spreche ich jetzt aus Erfahrung. Da kann mir auch keiner erzählen. Ich habe den lustigsten Artikel aus einer Zeitung in Dallas gelesen, online. Man geht davon aus, dass er in 4 Wochen spätestens wieder da ist. Freunde, ich habe mir das tatsächlich im letzten Saisonspiel zugezogen, im Juli, das weiß ich noch. Die Medizin hat sich weiterentwickelt, Laberschmarrt, Kartoffelsalat. Aber das war das letzte Saisonspiel. Und in der kompletten, ich habe 2 Monate gebraucht, bis ich einigermaßen wieder normal mich bewegen konnte und wieder anfangen konnte, Sport zu machen. Wie wollen die bitte in 4 Wochen? Das geht nicht.
Ja, kannst du vergessen. Hoppala, jetzt fällt mir das Mikrofon hier runter, Entschuldigung. Kannst du definitiv vergessen, weil er ja vor allen Dingen auch noch ein Linebacker ist, der die Schulter auch mit zum Tackling benutzen muss. Und auch das ein oder andere Mal drauffällt und unkontrolliert drauffällt, weil er sich ja am Gegner festhält. Also das ist Schwachsinn. 4 Wochen wäre Wahnsinn. Es sei denn, es ist nur ein Haarriss oder es ist nur leicht angeknackst, aber ein richtiger Schlüsselbeinbruch. Ich meine, der ist ja kein Radfahrer wie bei der Tour de France, der da sitzt und den Lenker festhält, sondern der muss die Schulter benutzen. Der muss ja richtig reinfedern und du darfst ja auch nicht den Helm vorannehmen, sondern du musst ja eigentlich die Schulter nehmen. Also das wäre unverantwortlich, wenn man ihn nach 4 Wochen schon wieder aufs Feld lässt.
Deswegen, wir haben eine Frage gekriegt von Rooster-Cockadoodle-Doo. Geiler Name, Rooster-Cockadoodle-Doo. Da hat er mich ja schon, ne? Ob Clay Matthews jetzt tatsächlich, Clay Matthews wäre tatsächlich eine Option für die Cowboys, weil du musst jetzt was machen. Die haben, ich glaube, so viel Geld investiert und so viel Mühe und so viel Zeit von Alden Smith, wer da alles geholt wurde. Und dann sind sie tatsächlich so da hat er wirklich der Verletzungsteufel zugeschlagen. Jetzt auch noch als Krönung Leighton Van Der Esch, dann nimm noch ein paar Millionchen in die Hand und hol Clay Matthews. Der würde jetzt noch passen. Also der hat noch Kraft im Tank.
Ja, Frage ist natürlich, wie schnell kann er integriert werden und wie fit ist er auch? Also von daher, mal abwarten, sage ich dazu. Das Problem ist, ich würde eher jemanden nehmen, der erstmal näher an mir dran ist. Das heißt, jemanden, der vielleicht im Practice Squad ist oder jemand, der im Kader war und jetzt gecuttet wurde. Weil alles, was du jetzt neu holst, fängt ja dann auch ein bisschen wieder von null an, um mitzumachen. Also um da, ich meine, die Hälfte von den Jungs, die da im Kader waren, sind ja gecuttet worden. Schau doch mal, ob da nicht vielleicht einer dabei ist, den man vielleicht noch wieder mit reinnehmen kann.
Wenn der rangeht, also ich meine, wenn du mal gekartet bist, also nö, geh nicht mehr ran. Aber wäre natürlich eine doofe Business-Entscheidung. Business-Entscheidung ist natürlich auch klar, du wirst Ezekiel laufen lassen, du wirst Dak Prescott versuchen, so zu etablieren, dass er seine ganzen jungen Receiver bedient. Für mich, ich bin, also wenn ich bei diesem Spiel jetzt blind tippen müsste, so ohne Preseason ist das irgendwie echt schwierig, ich bin mir nicht sicher. Also wir haben auch ganz viel so Mirko Wunder fragt uns, kriegen die Cowboys die PS auf die Straße? Ich weiß es nicht. Also Matt Ryan und Konsorten, das war letzte Woche nicht scheiße. Also 37 von 54 für 450 Yards ist schon mal amtlich. Julio Jones 9 Receptions für 157 Yards. Also die sind eingespielt. Aber ob das gegen die Cowboys reicht,
ich weiß es nicht. Es wird interessant sein, weil wenn die Defense so angeschlagen ist von den Cowboys, dann ist natürlich gerade für Julio Jones und auch für seinen weiteren Receiver und Offense-Kollegen, das ich meine auch ein Todd Gurley jetzt inzwischen da, wird das schon interessant. Ne? Also gerade wenn du jetzt siehst, dass Leighton Vander Esch fehlt, dann da ist auch, wie heißt er denn, der gute Sean Lee ist nicht mit dabei. Ne? Also da hast du schon ein bisschen Probleme. Und das könnte sehr interessant werden, wenn die Offense ins Rollen kommt und die Defense der Cowboys ein bisschen Schwierigkeiten hat. Weil offensemäßig mache ich mir wenig Sorgen um die Cowboys. Also das ist soweit in Ordnung. Aber du hast halt echt Schwierigkeiten, wenn du jetzt siehst, dass du zum Beispiel mit Van der Esch und auch Sean Lee Leute fehlen, die mal locker 200 Tackles im Jahr machen. Und kombiniert, weiß ich nicht, die Hälfte aller Tackles der Liga machen. Da wird es dann echt schwer. Und dann hast du so einen Francis Bernard als Linebacker im Practice Squad, der ist Rookie. Das ist der einzige Linebacker, den sie da haben im Practice Squad. Also das ist schon ein bisschen mutig, da nicht drauf zu reagieren.
Ja, vielleicht sollte man doch mal bei Goldilocks anrufen, Russe ansagen.
Ja, Dallas ist jetzt auch nicht die schlimmste Gegend, wo, oder Austin, Texas, wo man sich dann aufhalten kann, ne? Denke ich mal.
Ja, da ist schön da sind die Kühe groß, die Steaks sind groß, da kann man auch günstig tanken. Also ist jetzt nicht unbedingt so scheiße. Also Cowboys oder
Falcons? Ja, ich bin für eine Überraschung gut und sage Falcons. Das habe ich letztes Mal schon mal gemacht, habe mich reingelegt, aber es war spannend am Ende.
Also ja. Ich darf ja für die Bild eine Kolumne schreiben und ich habe so eine kleine Liebeserklärung geschrieben an das Team, was nicht weiß, dass sie eigentlich verlieren sollten, nämlich an die Jacksonville Jaguars. Ich bin echt positiv überrascht von dieser Indianer von Cleveland Mentalität, dieses, weißt du was, wir haben zwar 16 Rookies, aber wir spielen jetzt einfach mal so wie abgewichste kalte Hunde. Wir machen das so, als hätten wir noch nie was anderes gemacht. Wir gewinnen. So, Jacksonville Jaguars mit Gardner Minshew gegen King Henry und Ryan Tannehill und die Titans. Das Ganze in Tennessee. So, das ist jetzt, ja, eigentlich ist, du hast es vorhin gesagt, nur das Reisen der Faktor. Alles andere ist ehrlich gesagt scheißegal, weil 70 Dezibel vom Band klingt überall gleich. Ich bin aber wirklich ich bin inzwischen so ein Jacksonville Jaguars Fanboy.
Das war es ja schon, seit Gardner Minshew mit seinem Schnurri da rausgekommen ist. Ich glaube, die Jacksonville werden noch die ein oder andere Überraschung dieses Jahr schaffen, einfach durch ihren jugendlichen Leichtsinn, den sie teilweise haben, aber sie werden einfach nicht konstant genug sein. Und Tennessee hat letzte Woche gezeigt, dass sie mit einem Menschen, einem Spieler, der neu in der Liga ist, umgehen können. Am Ende des Tages haben sie es runter gekämpft und haben sich durchgekämpft und haben den Sieg gegen Cincinnati geholt. Ich glaube, so ähnlich wird es dann auch mit Jacksonville sein. Und Jacksonville, die laufen dann halt doch mal, das ist wie mit jungen Welpen, weißt du, die tapsen dann auch irgendwann mal über ihre eigenen Pfoten und legen sich auf die Schnauze, stehen sofort wieder auf, machen weiter. Aber das wird einfach der ein oder andere Fehler zu viel sein. Also da ist Tennessee, glaube ich, diesmal besser dran.
Letzte Woche gegen Drew Lock und Konsorten bei den Broncos 16-14 gewonnen. Das war okay, da hast du völlig recht. Das war völlig okay. Aber es war halt okay. Also außer Derrick Henry. Also der Witz ist ja, Coach Rabel ist mit dieser Maske rumgelaufen, wo drauf steht, gib einfach nur den Ball an Derrick Henry. Man kann es jetzt witzig betrachten, aber eigentlich ist das ja eigentlich der einfachste Job für Ryan Tannehill. Der steht da. Wenn man Receiver frei ist, werfe ich und sonst einfach mal in die Magenkuhle von Henry, dass den Ball reinlegen und dann geht das schon. Also 31 Mal laufen in dem Spiel, das sind schon
Werte. Ja, das ist ja genau der Stil, mit dem sie am Ende der Saison 2019 Erfolg hatten. Warum sollen sie es denn jetzt wechseln? Also da wären sie ja schön blöd. Dementsprechend, die haben es richtig gemacht. Wir haben weitestgehend zusammengehalten, was wichtig für sie ist. Und dann haben sie eigentlich auch die Möglichkeit, erfolgreich weiterzuspielen, weil Tannehill macht wenig Fehler. Er läuft auch im Zweifel selbst, wenn es sein muss, und wirft eigentlich auch annehmbare Pässe. Wenn sie jetzt auch noch Receiver haben, die ab und zu den Ball fangen, super. Ansonsten, ja, Henry.
Also gehe ich recht an, du sagst jetzt yep. Titans, ich sag Jaguars. Gut. Und jetzt das letzte Spiel, was mich also immer noch irritiert. Philip Rivers in diesem Coles-Outfit, das passt für mich nicht zusammen. Ich denke mir immer, wenn ich das sehe, dann denke ich immer so, Peyton Manning steht komisch. Also, das sieht immer komisch aus. Das sieht immer komisch aus. Du und die Schwerkraft heute, dieses Mikrofon, warum schmeißt du das denn immer runter?
Das ist das zweite Mal, ja, das ist das zweite Mal.
Hat doch auch Geld gekostet.
Ich stelle mich in die Ecke und schäme mich.
Ja. 2 gegen G. Stimmt. G hat immer gewonnen bis jetzt. So. Vikings gegen Colts. Das, was die Vikings letzte Woche gemacht haben, Dalvin Cook nur 50 Yards bei 12 Läufen. Also das Laufspiel könnten wir noch ein bisschen effektiver gestalten, wenn wir die Vikings wären. Die Colts auf der anderen Seite, das war jetzt nicht so berauschend letzte Woche. Das war statistisch, was Philip Rivers gemacht hat mit 363 Yards, war schon cool. Aber trotzdem haben sie es halt gegen die Jaguars verkackt am Ende, 27-20. Das war noch nicht rund, das war noch nicht aus einem Guss. Und das ist eben dieses Ding, ein neuer Quarterback, du hast es vorhin bei Brady ganz treffend formuliert, der muss sich da natürlich auch erstmal finden in diesem System. Ich glaube ja wirklich, die Vikings, die gewinnen das Ding. Obwohl es auswärts ist und obwohl es Reisestress ist. Aber ich glaube tatsächlich, dafür sind die jetzt zu stark, auch defense-technisch da hinten mit Harrison Smith als Safety. Ich glaube wirklich, das ist eine zu harte Nuss für
ja, wobei die Colts selber ja auch ein relativ gutes Laufspiel haben. Sie sind jetzt mit Philip Rivers auch ein bisschen passlastiger geworden. Aber eigentlich ihre Stärke der letzten Jahre war die gute Offense-Line und das gute Laufspiel. Also von daher, das wird interessant, welche Offense-Line sich mehr durchsetzt. Ich habe ja aus den Reihen der Vikings-Fans in Deutschland die letzten Jahre immer gehört, oh, unsere Offense-Line. Dafür ist das Laufspiel wirklich ganz gut gewesen. Aber noch ist es nicht da wieder angekommen. Dementsprechend könnte eine interessante Partie werden. Und ich glaube am Ende des Tages, wie du schon sagst, es kommt auf die Defense drauf an. Also welche Defense hat mehr Zugriff auf den Gegner? Und Kirk Cousins mag jetzt nicht unbedingt der Lieblingsspieler von allen NFL-Fans sein, aber er ist ein Tick mobiler als Philip Rivers. Und dementsprechend glaube ich, vielleicht ist das der ausschlaggebende Punkt. Also ich gehe mal mit dir mit. Hand in Hand schreiten wir in das Wikingerland und hoffen auf eine aufgehende Sonne, nicht die untergehende. Schön.
Also für wen die Sonne auf jeden Fall untergegangen ist, ist für Mac, den Star-Running-Back der Indianapolis Colts, verletzt. Und jetzt liegt alles in Nieheim-Heinz sozusagen, da liegt die Hoffnung, da liegt wirklich alles drauf. Gedraftet in der 4. Runde 2018 mit Pick 104. NC State ist so ein ganz klassischer Running Back Typ, also nicht zu klein, nicht zu groß, eigentlich genau das, was man von ihm erwartet. War jetzt nicht so berauschend die Werte, aber er ist im System etabliert, kennt das Playbook, also da, wenn die O-Line das Loch aufmacht, dann ist eigentlich relativ egal, wer da die ersten 10 Yards durchläuft. Also ich bin, was das angeht, bin ich bei dir, aber wir gehen jetzt Hand in Hand, gehen wir jetzt in den Spieltag und sagen, Hand in Hand tragen wir lila.
Ich weiß nicht, ob das wirklich schön ist, aber ja, es ist einheitlich.
Händchen halten mit Roman, es ist doch immer wieder schön. Wir halten auch Händchen, wir haben ja auch diese komische Trennscheibe zwischen uns jetzt im Studio. Kollege Stecker hat ja gesagt, das ist ein Geruchsschutz. Also ich weiß ja nicht, was der für mich hast du geruchtechnisch.
Nee, ein Glück, aber übrigens belästigt. Die Scheibe war auch so zum Anfang da. Also die ist dann während des Spiels dann wieder weg.
Ach so, ich habe schon gedacht, ich muss jetzt die ganze Zeit sozusagen wie Ost- und West-Berlin irgendwie, muss ich jedes Mal einen Antrag stellen.
Nee, keine Sorge. Also wir dürfen schon ganz normal sitzen, so wie wir es kennen.
Ja. Nur ja, halt anfassen, ja. Das dürfen wir nicht. Aber das machen wir jetzt virtuell, denn wir halten jetzt virtuell Händchen. Ich danke dir auf jeden Fall. Also wir sehen uns ja in München, da die Lufthansa uns aus unserem früheren Essens-Date auf dem Flughafen-Plan ja einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn früher war es so, Roman und ich haben uns immer getroffen, wir sind relativ zeitgleich gelandet, haben bei Frau, wie hieß sie denn noch, Frau Wagner, bei Frau Wagner bei der Flughafenbäckerei das ein oder andere Leberkäsbrötchen gekauft und sind dann schön zusammen Händchen haltend, sind wir dann mit der S-Bahn zum Hotel gefahren. Jetzt wartest du ja schon im Hotel, aber wir haben da ja jetzt ein Restaurant.
Ja, wir können wobei, ich muss ehrlich sagen, ich war oldschool letzte Woche, ich habe mir wieder Leberkäsbrötchen geholt.
Ja. Ja, das gehört ja auch dazu. Ich bin auch gespannt, die freut sich immer so süß. Der müsst ihr euch vorstellen, das ist eine ältere Dame, die völlig geflasht war, als wir da standen und sagte Hallo. Und dann sagte, ja, ich gucke das immer, ja, so. Ich habe auch nur die Hälfte verstanden, weil die wirklich urbayerisch gesprochen hat, aber es war immer sehr nett. Also das, was ich verstanden habe, war sehr nett.
Okay, ich übersetze dir dann nächstes Mal alles. Ich habe ja halb bayerisches Blut sozusagen in mir, also fränkisches. Ich glaube, ich kann da ein bisschen besser zuhören. Wenn da was Schlimmes ist, dann sage ich dir Bescheid.
Ja, Himmelkruz, die Türken und so, das verstehe ich. Wenn die Urbayern da pöbeln irgendwie, dann verstehe ich das. Aber ich glaube schon, das war nett. Das war nett. Es war auch sehr nett mit dir. Also eine Stunde ist jetzt um und dementsprechend wissen wir beide ab 22:15 bei ProSieben Max mit Chiefs gegen Chargers. Und ich bringe ein bisschen was mit. Also ich habe es ja gestern in der Webshow schon angekündigt, Roman, und ich habe ein Jersey für euch. Und das werden wir dann verlosen auf meinem und auf seinem Instagram-Account. Und vielleicht bringe ich auch noch was anderes mit. Mal gucken. Da gibt ja auch Sachen von den Dolphins oder so. Die sind ja gerade günstig, ich weiß.
Darf ich mir was wünschen?
Die sind schon tragenswert.
Leberkäsbrötchen.
So. Ja, was denn? Leberkäsbrötchen, bringe ich dir mit. So, an Captain Leberkäsbrötchen einen großen Dank. Und jetzt drücke ich hier drauf und dann spielt nochmal die Band. Und dann tschüss. Ist jetzt erstmal Wochenende. So, tschüss.